bin tief beeindruckt. Und ich freue mich so riesig, wenn ich sehe, was alles möglich ist. Wenn Leute das, was sie an Möglichkeiten und Begabungen bekommen haben, zusammentragen. Und sich nachher so versuchen, zu leiten zu lassen. Nachher da vorne eine gute Band steht, zusammen mit der Brassband, die rauskommt. Und noch weitere Leute dabei sind. Und sie nachher da sind und es so tönt. Ich bin zutiefst berührt. Ich freue mich, dass sie alle da sind. Ich freue mich an dieser grossen Gottesdienstgemeinde heute Morgen. So viele verschiedene Leute, jedes mit seinem je eigenen Leben. Jeder mit seinem je eigenen Leben zum Glauben, Glaubensweg. Und vielleicht können Sie mal einen Moment links und rechts schauen und denken, er und sie ist auch mit Jesus Christus unterwegs. Schon seit Jahren, vielleicht schon seit Jahrzehnten. Mit sie, mit ihrem je eigenen Weg. Es mag verschiedene Gründe geben, warum sie alle heute da sind, heute Morgen. Aber ich denke, es gibt einen, wo wir alle gemeinsam haben. Schön, wenn wir der Einladung gefolgt sind, die wir am Anfang gesungen haben. God welcomes all. Wir wissen uns bei Gott alle willkommen. Oder, aber es gibt ja noch Leute, die heute Morgen nicht da sind. Und ich frage mich manchmal, ob vielleicht so Leute zum Teil die Botschaft noch nie gehört haben, so dass es ins Herz gegangen ist. Dass sie wirklich wissen und können glauben und berührt sind von dem, dass sie effektiv willkommen sind. Aber um das geht es nicht. Was ist der tiefe Grund? Was ist der tiefe, das, wo uns allen das Grund liegt, warum wir heute Morgen da sind? Es ist der Glaube an Gott, der Vater, unser Schöpfer, Mensch geworden, zu unserem Heil dafür gestorben und auferstanden und gegenwärtig durch seinen Heiligen Geist in uns und in der Gemeinschaft da, wo zwei oder drei oder ein paar mehr zusammen sind. Es ist der Glaube, der uns verbindet. Aber der Glaube, der hat irgendwann einen Anfang genommen. Der ist nicht immer da gewesen. Wie hat er angefangen? Mit einer Begegnung mit dem Gott. Der Glaube fängt mit einer persönlichen Gotteserfahrung an. Nicht irgend mit meiner Vorstellung, die ich von Gott habe, nicht mit dem, was ich vielleicht irgendwann einmal gehört oder gelernt habe und vielleicht wieder, immer wieder einmal aufsagen. Der Glaube ist auch nicht etwas, was ich selber mache. Der Glaube fängt mit einer persönlichen Gotteserfahrung an. Immer. Auf irgendeine Art und Weise. Und die ist bei Ihnen anders wie bei mir. Bei den einen ist das vielleicht eine Gebetserhörung, bei anderen eine Bewahrung in grosser Gefahr oder das Heilwerden von etwas oder eine wundersame Führung oder das Erleben von Vergebung, von Befreiung, von Entlastung, von Schuld, vielleicht sogar von einer Lebensschuld. Bei anderen ist es vielleicht das Bewegtwerden von einem Lied, von einem Worship-Song oder von einem Bibelwort. Wo ich dann den Eindruck habe, wie da redet Gott ganz persönlich zu mir, direkt in meine Lebenssituation, in meine Fragen, vielleicht in meine Trauer, in mein Suchen hinein. Bei mir persönlich war der Anfang vom Glauben an den Gott, wo ich mit knapp 20 über mich mal ein bisschen nachgedacht habe und dann zur Erkenntnis gekommen bin, eigentlich habe ich es unverdient gut in meinem Leben. Und dafür kann ich rein nichts. Rein gar nichts. Und ich dann zum Schluss gekommen bin, da muss es jemand einfach gut meinen mit mir. Und den jemand habe ich in Gott gefunden, meinem Schöpfer und Erlöser. Also ich habe also nicht so ganz typisch klassisches Bekehrungserlebnis hinter mir. Und erst einige Jahre später habe ich entdeckt, dass der Grund, sich Gott zuzuwenden, wie das jetzt bei mir war, sogar in der Bibel beschrieben ist, und zwar von Paulus, im Römerbrief Kapitel 2, 4, dort lesen wir, dass uns die Güte von Gott zur Umkehr führt. Der Glaube fängt mit einer persönlichen Gotteserfahrung an. Und dabei ist Gott der, der handelt, nicht ich. Es scheint mir wichtig, dass wir uns daran immer wieder auch erinnern. Im Heft zur Allianz-Gebetswoche, wo Sie vielleicht schon haben oder was Sie nachher auch gerne dürfen mitnehmen, zum Thema als Pilger und Fremdlinge unterwegs. Da wird anhand von verschiedenen biblischen Personen das Thema entfaltet und ich möchte heute Morgen das mit der Geschichte und der Person von Abraham tun. Und auch beim Abraham steht am Anfang von seinem Glaubensweg, jedenfalls von dem, was in der Bibel beschrieben ist und man daraus kennt, eine persönliche Gotteserfahrung. Ich lese Ihnen die Vers, die bekannten weithin aus 1. Mose 12, 1 bis 4. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Vaterschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und deinen Namen groß machen, und du wirst ein Segen sein. Segnen will ich, die dich segnen, und wer aber dich schmäht, den will ich verfluchen. Und Segen sollen durch dich erlangen alle Geschlechter der Erde. Da ging Abraham, wie der Herr es ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Also auch mit Abraham am Anfang von seinem Glaubensweg eine persönliche Gotteserfahrung. Er vernimmt die Stimme von Gott, die sagt: Gang aus deinem Land und zieh weg von deiner Verwandtschaft. Vielleicht als erstes, wo hat der Abraham die Stimme, jetzt müsste ich die erste Folie haben, wo hat der Abraham die Stimme vernommen? Vielleicht kommt sie dann noch. Nicht in Ur. In Chaldea, wo der Abraham ursprünglich her ist. Ah, genau. Also nicht da in Ur, da sieht man das unten, in der Nähe vom Persischen Golf, sondern, hin können Sie sicher nicht lesen, da. In Haran. Gerade vor diesen Versen, die ich Ihnen gelesen habe, erfahren wir, dass der Terach, der Vater von Abraham, aus Ur in Chaldea aufbricht, da unten. Ich bin ein bisschen nervös. Und durch Mesopotamien zieht, nach Nordwesten, ungefähr 800 Kilometer, bis er nach Haran kommt, einer Stadt an der Handelsstraße zwischen Aleppo und Ninive im heutigen Syrien, ganz nahe zu der Grenze zur Türkei. Und dort, also in Haran, da, dort lässt er sich dann nieder. Der Abraham siedelt sich an, bleibt jahrelang und jahrzehntelang. Sie werden heimisch. Und dann, mit 75, ich freue mich alle, die in dem Alter, wo heute da sind, mit 75 hat der Abraham eine Gottesbegegnung. Wie es sich konkret zutreibt, das wissen wir nicht. Es heisst lediglich, und der Herr sprach zu Abraham. Ob er die Stimme im Traum gehört hat oder ganz direkt akustisch oder einen starken Eindruck gehabt oder wie auch immer, Abraham hat dieser Stimme Glauben geschenkt. Und es war für den Abraham eine Erfahrung, die er als Gotteserfahrung deutet und so verstanden hat. Eine Erfahrung, die in ihm einen Glauben entfacht hat, wo er schliesslich gefolgt ist. Eine Erfahrung, die in ihm den Glauben entfacht hat, wo er ihm hat folgen konnte. Eindrücklich. Eindeutig eindrücklich. Und für uns Christen ist der Abraham ja oft so ein bisschen ein Vorbild im Glauben, fast ein Glaubensheld. Nicht zuletzt darum, weil ihn das Neue Testament auch scheinbar so darstellt, etwa im Hebräerbrief Kapitel 11 oder im 7. Kapitel von der Apostelgeschichte, der Stephanusrede. Oder ganz stark auch im Paulus, Römer 4, was heisst, dass am Abraham sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wird. Das, was wir so kennen aus dem Neuen Testament, das nährt unser Bild vom Abraham so als starke Gläubige, als Glaubensheld. Doch ist er das wirklich? Vor allem ist er das wirklich in unserem Sinn? Da möchte ich mit Ihnen heute Morgen ein bisschen näher anschauen. Wie hat sich der Glaube im Abraham geäußert? Was hat der Glaube bei ihm für Auswirkungen gehabt? Was war das für ein Glaube gewesen? Wie hat der ausgesehen? Was ich Ihnen schon gesagt habe, ist, dass der Glaube mit einer Gotteserfahrung anfängt. Und dann habe ich noch weitere 5 Punkte, die kommen jetzt da vorne, weil es ein bisschen mehr sind als 3, was normalerweise zu einer guten Predigt braucht. Und ich setze da vorne, sind es 5. Als nächstes, nein, nur die erste, lang. Als nächstes setzt der Glaube in Bewegung. Er versetzt uns in Bewegung. Geh aus deinem Land, ist die Aufforderung an Abraham. Ziel ist nicht bekannt. Es ist ein Aufbruch ins Ungewisse. Glauben, liebe Geschwister, ist Aufbrechen aus dem Vertrauten und sich in unbekanntes Territorium begeben. Wenn wir gefragt werden, los, was bringt dir eigentlich der Glauben an Gott, ist eine mögliche, nicht so eine seltene Antwort, die, weisst, er gibt mir im Leben eine gewisse Sicherheit. Ich weiss, woher ich komme, ich weiss, wo ich schliesslich mal angehe und dazwischen weiss ich mich gehalten und begleitet von Gott. Für den Abraham hat der Glaube nicht Sicherheit bedeutet, sondern Unsicherheit. Alles Vertraute, das er sich über Jahrzehnte aufgebaut hat, verlassen, auch ein Grossteil von der Familie, wo dort mal quasi die Lebensversicherung und die Altersvorsorge war, und unterwegs sein. Mit 75. Sich auf eine Pilgerreise zu begeben, wo du nicht weisst, wo du hinkommst. Wenn wir auf den Abraham schauen, denke ich, ist es angemessen, dass wir nicht nur betonen, dass der Glaube an Gott uns Sicherheit gibt, sondern dass wir auch zulassen, dass er diverse Unsicherheiten mit sich bringt. Und dass wir das anderen Menschen gegenüber, wo wir von uns erzählen, wo wir ihnen gegenüber vielleicht Zeugnis geben, dass wir ihnen gegenüber das auch erwähnen. Es ist nichts als ehrlich und es macht uns glaubwürdiger. Von mir persönlich kann ich sagen, ich höre diesen Predigten am aufmerksamsten zu und kann am besten folgen, wo der Prediger, die Predigerin etwas von seinen Fragen und Unsicherheiten durchblicken lässt. Ich spüre, er ist im Leben und im Glauben unterwegs, am Suchen, am sich vortasten, innerlich am Pilgern mit Ziel unbekannt. Sönigverkünderinnen und Verkünder vom Wort, dann klebe ich an den Lippen. Während ich bei anderen, wo scheinbar alles so klar ist und gestochen scharf kommt, eine gewisse Distanz spüre, wie ich das Gefühl habe, der redet nicht von meinem Leben. Und ich dann viel auch eher in Gefahr bin, abzuhängen. Der Glaube versetzt uns in Bewegung, lässt uns aufbrechen und unterwegs sein, immer wieder, lang, je nachdem ein Leben lang. Der nächste Punkt. Der Glaube macht mich zum Fremden. Überall, wo der Abraham angekommen ist, war er fremd. Mehrmals heisst es von ihm, oder Gott sagt zu ihm, du wirst als Fremdling weilen in einem Land, das nicht dein ist. Oder so ähnlich. Sicher 7, 8 bis fast 10 Mal in der Abraham-Geschichte. Du bist ein Fremdling. Und Fremdsein ist echt nicht cool. Es kann manchmal ein Abenteuer sein, aber grundsätzlich ist es eigentlich nicht cool. Und da kennst du dich nicht, du kennst dich nicht aus, während die anderen mit der Umgebung, die drin leben, vertraut sind und sie sind unter sich vertraut. Du verstehst die anderen nicht und du wirst nicht verstanden. Da schauen sie je nachdem schräg an und finden, eigentlich haben wir gar keinen Platz für das, weil er dort auch nicht zurück, wo er hergekommen ist. Als Fremdling braucht es viel, das Vertrauen von anderen zu gewinnen. Am Abraham ist das bei weniger gelungen. Beim Melchisedek, dem König von Salem, dann beim Abimelech, einem Philisterführer, wo sie miteinander einen Vertrag zum Benutzen von Brunnen aushandeln, und schließlich bei den Hethiter, wo er von einem Stück Land kaufen kann, um seine Familienangehörigen zu begraben. Drei ganz, ganz tolle Geschichten mit enorm feinen Zwischentönen, wenn wir bedenken, dass der Abraham ein Fremder war und wir uns vor Augen haben, was das heisst. Der Glaube macht uns zum Fremden. Da wirst du nicht einfach so verstanden von allen. Da gibt es Leute, die mein Leben nicht einfach so nachvollziehen können, dass ich einem unsichtbaren Gott versuche, mein Vertrauen zu schenken und mich an ihm zu orientieren. Dass das mein Leben prägt und ich da und dort eine andere Einstellung habe. Zum Beispiel, dass ich nicht einfach jeden Mist mitmache. Vor allem das auch nicht, oder, wo den anderen weh da wird und meistens richtet man sich gegen die Schwachen. Da mache ich schlicht nicht mit. Oder ich blase auch nicht einfach in das Horn und kann das nicht nachvollziehen, wenn jemand sagt, weisst, ich glaube nur, was ich sehe. Das ist so ein Blödsinn, oder? Gar nicht überlegt, oder? Ganz viele Leute, die das sagen, glauben ganz viel, was sie nicht sehen. Der Glaube macht uns zu Fremden. Immer mal wieder. Im 2. Petrusbrief werden die Briefempfänger angeredet mit Liebe Pilger und Fremde. 2. Petrus 2,11. Ich vermute, ich denke, dass das Thema von der diesjährigen Allianzgebetswoche dort raus aus dem Vers stammt, ist zwar im Heft nie erwähnt. Aber Liebe Pilger und Fremde. Und in einigen englischen Übersetzungen steht da, für Pilger und Fremde. Strangers and Aliens. Es kann sein, dass wir Christen manchmal gewisse Leute wie von einem anderen Planet vorkommen. Oder? Das möchten wir zwar nicht und nehmen viel, um das zu vermeiden, und doch ist es so. Immerhin haben Aliens ja auch durchaus ihre Faszination. Mit dem dürfen wir auch rechnen. Der Glaube macht uns zu Fremden. Liebe Mitgeschwisterte. Und dann, nächster Punkt, drittens. Der Glaube führt in die Wüste. Auf der Karte sehen wir, dass da von Haran, dass nachher da durch die Wüste geht, Richtung Kanaan. Durch die syrische Wüste. Wüste, ganz ein wichtiger Begriff in der Bibel. Die Wüste, da ist es öde, ist es karg, leer. Ein Ort von Lebensfindlichkeit, von der Orientierungslosigkeit, par excellence. Die Wüste hat keinen Weg. Kaum ein Busch, der Schatten spendet, kaum ein erfrischendes Lüftchen, das belebt. In der Wüste herrscht das Gefühl von einem völligen Ausgeliefertsein. Und das Bestimmte, noch ein Gedanke, und zu wissen, dass du da alleine, ohne Hilfe, nicht rauskommst. Und darum ist die Wüste in der Bibel oft ein Ort von der Gotteserfahrung. Da gibt es diverse Beispiele von Mose über den Elia bis hin zu Johannes dem Täufer und Jesus. Und ich bin überzeugt, dass auch zu unserem Leben gehören zu Wüstenzeiten, auch zu unserem Glaubensleben. Und das ist nicht einfach unsere Schuld, wenn wir dort landen. Es sind manchmal schwierige, unerklärliche Umstände, die wir uns weder ausgesucht noch uns gewünscht haben, wo uns unser Leben und unser Weg als Wüste vorkommt. Zeiten, wo nichts mehr ist wie sonst. Wo wir nach Orientierung und Halt suchen und es kaum finden. Weder in den Worten der Bibel, noch in der Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern. Nichts funktioniert mehr, wie es sonst war. Nichts funktioniert mehr. Nicht mal die Ablenkung. In der Wüste gibt es keine Ablenkung. Es geht ums nackte Überleben. Tag für Tag. Keine Highlights. Nur das tägliche Manna, wo genau langt vom Morgen, wenn du aufstehst, bis zum Abend, wenn du ins Bett gehst. Nicht länger. Vielleicht gibt es einmal eine Wachtel. Als kleine Abwechslung oder ein Felsspalt mit frischem Wacher, aber das wäre es dann schon gewesen. Wenn Sie das schon mal erlebt haben oder gegenwärtig erleben, dann ist das nicht verächtlich in keiner Art und Weise. In keiner Art und Weise eine Schande. Und es ist schon gar nicht eine Auswirkung von mangelndem Glauben. Wüstenzeiten gehören zum Leben von einem Christ auch, genauso wie erfüllte, überschwängliche, dynamische Zeiten. Die Wüste ist der Ort, wo wir verwöhnte, das anspruchslose Leben können üben, vielleicht müssen üben. Es ist der Ort, wo uns Gott kann und möchte begegnen. Beim Prophet Hosea lesen wir, wie Gott sagt, ich will sie locken und in die Wüste führen und ihnen dort zu Herzen reden. Ich weiß, was es heißt, lebens- und glaubensmäßig in der Wüste zu sein. Und wenn sie es auch sind, möchte ich für sie glauben, dass Gott die Zusage auch an ihnen wahr macht. Dann gehört ganz logisch und ganz menschlich und darum auch beim Abraham zum Glauben zu zweifeln. Wenn die Zeit lang wird, von der Verheißung bis zu ihrer Erfüllung, und das ist beim Abraham der Fall gewesen, oder? Ich will dich zu einem grossen Volk machen, hat Gott gesagt, und drei Kapitel später noch deutlicher, du wirst einen lieblichen Sohn haben, nur das stellt sich nicht ein. Die Zusage erfüllt sich nicht. Seine Frau wird zwar älter und älter, aber nicht schwanger. Und dann, was macht er, der Abraham? Inständig beten und Gott in den Ohren liegen? In meiner Bibel steht davon nichts. Nein, er nimmt das Heft selber in die Hand und zeugt schließlich mit der ägyptischen Magd Hagar einen lieblichen Sohn, den Ismael. Und das zeugt ja effektiv schon nicht gerade von einem starken Glauben, ich finde. Und auch an anderen Stellen kommt mir nicht gerade das grosse Vertrauen vom Abraham in seinen Gott entgegen. Echt nicht. Zweimal gibt er seine Frau Sarah als seine Schwester aus. Warum? Weil er Angst hat um sein Leben. Weil er Angst hat, der Herrscher in den Gegenden, wo er hinkommt, die könnten ihn umbringen, weil sie eine schöne Frau wollen. Also Glaube, meinte ich, sieht anders aus. Jedenfalls nach unserem Verständnis. Der Abraham zweifelt offenbar und ziemlich offensichtlich daran, dass es Gott gut mit ihm meint, ihn beschützt und bewahrt. Und wissen Sie, was ich interessant und total bemerkenswert finde? Er wird von Gott nicht mit einem Wort kritisiert dafür, dass er sich selber hilft und dass er selber für seine Sicherheit sorgt und dass er dafür sogar Falschaussagen in Kauf nimmt und lügt wie gedruckt. Nicht mit einem Wort kritisiert. Und auch nicht, wo er über die Aussage von Gott lacht, er werde mit Hunderten wirklich noch einen eigenen Sohn mit der 90-jährigen Sarah haben, da lacht er. Keine Kritik, kein Vorwurf von Gott an Abraham. Keine. Nichts in die Richtung. Wie viel Verständnis muss da doch Gott auch für Abraham seine Zweifel haben? Das ist kein Problem für ihn. Zum Glauben an Gott gehört auch, dass man zweifelt und uns selber zu helfen versucht. Und ich bin mir sicher, die Geschichte von Abraham zeigt uns, es ist viel, viel weniger verwerflich, als wir annehmen. Schließlich gehört zum Glauben an Gott, unseren Schöpfer und Erlöser, auch, dass sich Verheißungen erfüllen. Ja, Gott sei Dank. Aber im Abraham spät oder sehr spät. Ich verstehe nur zu gut, dass er mehr als einmal daran zweifelt hat, ob er echt richtig gehört hat. Tot mal in Haran. Und dann ist Gott so grosszügig, dass er seine Verheißung immer wieder mal erneuert. Aber wenn sich die Verheißung, dann kann Gott noch so viel reden, oder? Und ich den Eindruck habe, dass Gott redet. Aber wenn sich die Verheißungen nicht erfüllen, wenn es nicht mindestens Spuren gibt davon, dass Gott hält, was er verspricht, ja, dann fragst du dich effektiv, ob du richtig gehört hast. Nur von Verheißung allein hast du nicht gelebt. Verheißungen allein langen nicht für den Glauben, auch für einen Christ nicht. Besonders dann nicht, wenn deine Lebenserfahrungen in eine ganz, ganz andere Richtung zeigen. Zum Glauben an Gott gehört auch, dass sich Verheißungen erfüllen. Und zwar nicht wegen meinem Glauben, sondern allein, weil es Gott verspricht. Er ist der, der handelt. Auch da. Verheißungen von Gott werden sich erfüllen. Nicht immer, vielleicht sogar selten dann, wenn wir es gerne hätten. Verheißungen von Gott werden sich erfüllen. Nicht immer, vielleicht sogar selten so, wie wir es gerne hätten. Aber sie werden sich erfüllen. Und bis sie sich erfüllen, sollen wir glauben und dürfen wir auch zweifeln. Liebe Geschwister, dich Christus, der Glaube ist nicht umgebrochen. Das sehen wir beim Abraham, wenn wir seine Geschichte offen und ehrlich lesen. Sie fasziniert mich zutiefst. Da ist manchmal mehr Zweifel als Glaube. Und doch ist ihm der Glaube, so wie wir ihn erfahren in seiner Geschichte, der Glaube, der in dieser Geschichte zum Ausdruck kommt, ist ihm als Gerechtigkeit angerechnet worden. Nicht ein anderer, nicht ein Idealer, sondern der. Der wird in der Bibel positiv herausgestrichen und gewertet. Und dann merken wir, Glaube ist keine Leistung. Schon gar nicht eine nach unseren manchmal so merkwürdig verschnobenen, frommen Masten. Glaube ist keine Leistung. Gott sei Dank, und versteht man das? Liebe Geschwister, das ist Evangelium in dem alttestamentlichen Text. Trotz allem, in allem, wegen allem, steht Gott zum Abraham, steht Gott zu uns, zu dir und mir. sein Bund, den er mit Abraham eingeht, ist einseitig. Er schließt mit dem Abraham einen Bund, ohne dass er von ihm irgendeine Gegenleistung erwartet. Ich bin mit dir. Lässt er ihn wissen. Immer wieder beim Aufbrechen, beim Unterwegssein, beim Ankommen und sich niederlassen. Ich bin mit dir. Das soll auch uns genug sein auf unserem Pilgerweg als Glaubende. Mehr gibt es nicht. Aber auch nicht weniger. Amen.